Apostelgeschichte 24. Der Paulus wird beim Statthalter Felix verklagt. So ist bei mir in meiner Bibel der Übertitel. Und dann lesen wir, wie eigentlich ein paar aus dem Volk gegangen sind und den Paulus verklagt haben, weil er da irgendwelche Sachen ein bisschen durcheinander bringt. Bei ihnen in der Kirche oder bei ihnen im Volk. Und sie tun ganz viele Sachen, tun sie eigentlich vorbringen, die gar nicht stimmt. Sie tun so gerne solche anhören, die quasi extra falsche sagen. Nur um den Paulus anklagen. Und als ich dann so weitergelesen habe, habe ich gemerkt, so, boah, krass. Und dann hat der Paulus aber eigentlich alles richtig gemacht. Er ist ruhig geblieben. Er hat sich nicht irgendwie in die Ecke drängen lassen. Er war standhaft und hat für die Wahrheit gekämpft. Er ist angestanden und hat dem lieben Statthalter Felix auch gesagt, ja, schau, wenn du das wirklich gut prüfst, und das traue ich dir zu, dass du das gut kannst prüfen, weil du hast ja andere Fälle auch schon gut geprüft, dann wirst du herausfinden, dass all die Anschuldigungen, die an mich herangekommen sind oder die über mich gemacht werden, gar keinen Boden haben. Sondern einfach irgendwo herzogen, herzaubert worden sind. Und ich habe nachher gedacht, er hat eben zuerst mal ruhig geblieben, er ist sachlich geblieben, er ist nicht emotional geworden und hat angefangen, die anderen Schüsse und gefunden, ja, der hat auch und so. Oder? Sondern er ist irgendwo sachlich geblieben, hat probiert, die ganze Klasse, die ganze Situation zu klären, zu helfen und hat auch immer wieder so beim Statthalter Felix gesagt, prüf es wirklich und wenn ich Schuld habe an irgendetwas, dann nachher, ja, dann okay. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin in die Synagoge gegangen, bin mit diesen Leuten zusammengesessen und ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Und für mich kannst du mich nicht verantworten oder für mich kannst du mich nicht anklagen. Und dann denke ich so, boah, jetzt muss es ja klar sein. Und dann lesen wir nachher, dass der Statthalter Felix, so ein cooler Name, Statthalter Felix, dass der einfach den Schiss in der Hose hatte. Und einfach, weil er Angst hatte vor der Reaktion, was, wenn er jetzt Paulus nicht ins Gefängnis rührt oder nicht anklagt, was passiert denn mit mir? Und so hat er einfach gesagt, ja, komm, wir warten noch ein bisschen. Wenn ich dann gerade wieder mal ein bisschen so besslich bin und wenn ich gerade mal Zeit habe, mich wirklich eingehend mit dem zu beschäftigen, hätten die zwei Parteien angehört, dann werde ich entscheiden und bis dahin ist der Paulus einfach mal im Gefängnis. Und dann denke ich, wenn ich mich so richtig in die Situation hineinversetze, weiß nicht, was du für ein Gerechtigkeitsempfinden hast. Aber dann kann sich der Kerl einfach nicht festlegen, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Es ist so etwas von Sonnen klar. Ich habe nichts gemacht. Und nur weil er sich jetzt nicht entscheiden kann, sagt er, Paulus, ich parkiere dich mal im Gefängnis. Er hat zwar Besuch dürfen bekommen in dieser Zeit, aber gleich, hey, im Gefängnis. Für nichts und nochmal nichts. Er ist unschuldig. Bei mir fängt es schon bei ganz anderen Sachen viel anders an. Also beim Autofahren zum Beispiel. Wenn man einen irgendwie den Vortritt nimmt, hey, das kann ich tun. Aber so richtig, oder? Oder wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, oder es ist eben ungerecht, dann kann ich so richtig, boah. Aber der Paulus hat das nicht gemacht. Er ist sachlich, ruhig geblieben, hat alles probiert, es ist richtig gut gemacht. Und nachher ist er gleich im Gefängnis. Und dann habe ich mir so überlegt, was wäre jetzt in meiner Situation, wenn ich jetzt das wäre, wie würde ich dann reagieren? Und dann ist plötzlich so ein bisschen das Thema Hoffnung ein bisschen warm geworden mit mir. Weil bis jetzt ist der Text überhaupt nicht hoffnungsvoll, oder? Klar, die Hoffnung würde man sagen, er kommt wieder raus, aber nein. In dem Kapitel und auch in dem Kapitel nachher, der Paulus ist gefangen geblieben. Ein paar Jahre, also nicht einfach einen Monat, eine Woche, sondern ein paar Jahre in der Gefangenschaft. Ich dachte, Mann, ich wäre, glaube ich, ziemlich frustriert. Das würde mich extrem nerven. Und ich weiß nicht, was ich alles machen will, aber ganz sicher nicht das, was der Paulus gemacht hat. Weil der Paulus hat in dieser Situation nachher nicht den Kopf ins Sand gesteckt und gefunden, weißt du was, Jesus, du kannst mir mal, eigentlich habe ich gedacht, jetzt geht mein Leben ab. Jetzt habe ich dich endlich kennengelernt, ich habe endlich verstanden, wer du bist. Ich habe gesehen, dass du verstanden bist, ich habe deine Kraft erlebt und so weiter und so fort. Jetzt muss es abgehen wie ein Porsche, oder? Aber nein, jetzt hocke ich da parkiert im Gefängnis und ich kann nichts mehr machen. Das war nicht die Situation von Paulus. Der Paulus hat in dieser Zeit, wo er im Gefängnis war, x Briefe an die Gemeinde geschrieben, die wir heute in der Bibel haben. Epheser, Kolosser, Philipper. Nicht alle in dieser ersten Phase, wo er im Gefängnis war, in seiner ganzen Zeit. Aber es zeigt, Paulus hat das nicht als Situation angeschaut, wo jetzt ist alles verloren. Sondern Paulus schreibt nachher in Philipper 4,4, freut euch und alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Ein Typ, der im Gefängnis ist. Seit ein paar Jahren, als er den Philipper geschrieben hat, ist er im Gefängnis gewesen. Und er sagt den Christen, die draußen sind, in der Freiheit sind, Gemeinde bauen, sagt er, hey, freut euch. Freut euch. Oder? Er hat verstanden. Yeah. Wir dürfen uns freuen. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen die Frage geworden in meiner Vorbereitung, ja, woher nimmt Paulus die Hoffnung? Woher nimmt er die Kraft? Wenn es bei mir doch schon viel früher aufhören, wenn ich schon beim Autofahren aufhöre, Hoffnung zu haben, oder? Oder wo auch immer, und irgendwo den Kopf ins Sand stecke, wie kommen wir zu dieser gewaltigen Power von Paulus? Weil der Paulus hat keinen anderen Jesus, als wir heute haben. Der Paulus war nicht ein Übermensch, wo wir nicht sein könnten. Der Paulus hat ein paar Sachen in seinem Leben begriffen und die möchten wir jetzt genauer anschauen, was das, oder was er verstanden hat. Und zwar einfach drei Sachen, die ich denke, die wichtig sind, wenn wir ein hoffnungsvolles Leben haben, wo andere sollen anstecken sogar mit unserer Hoffnung. Dann fangen wir ganz am Anfang von Paulus an, wo er unterwegs war. Der Paulus war unterwegs und was hat er gemacht? Er war Teil vom Volk Israel. Er hat gefunden, ich will Karriere machen, ich bin gut in dem, was ich mache. Und er hat Christen verfolgt. Und dann hat er so viel Erfolg gehabt, dass alle Christen aus Jerusalem eigentlich so ein bisschen verstorben sind und irgendwo sich verstreut haben. Und er hat gefunden, so, Jerusalem langt mir nicht, ich muss noch mehr. Und ich gehe nach Damaskus. Er hat sich Bewilligungen eingeholt und ist unterwegs gewesen auf Damaskus. Und als er unterwegs ist auf Damaskus, begegnet ihm Jesus. Vermutlich kennen die Geschichte. Und in dieser Begegnung drin verändert sich beim Paulus alles. Oder wir können es nachlesen, es ist ganz nahe bis zum Kapitel 24, nämlich im Kapitel 26, wo er nachher erzählt, im Vers 15, was denn nachher genau passiert ist. Er sagt im Vers 14 schon, als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel anzukämpfen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Der Paulus hat plötzlich eine lebendige Beziehung mit Jesus. Eigentlich der, den er vorne bekämpft hat, obwohl er es eigentlich nicht böse gemeint hat. Und mir ist es so aufgefallen, wenn ich das so darüber nachdenke, eigentlich hätte Paulus müssen blind werden, um richtig zu sehen. Und ich würde es mal so übertragen, in unsere Zeit, vielleicht müssen wir unsere blinden Flecken entdecken, damit wir Jesus anfangen, richtig zu sehen. Vielleicht müssen wir erkennen, wo habe ich keine Hoffnung mehr. Damit ich mit Jesus zusammen hinschauen kann und sagen, Jesus, schenk du mir wieder neue Hoffnung. Und wie macht es der Paulus? Der Paulus sagt, wer bist du? Ich habe manchmal so einen Eindruck oder so das Gefühl, ich weiß, wie mein Jesus ist. Und ich weiß, wie er tun sollte und ich weiß, wie er helfen sollte und ich weiß, wie er sein sollte, dass ich gar nie die Frage stelle, wer bist du, Jesus? Zeig dich du mir. Offenbar dich mir. Ich will lernen, zu sehen. Ich bin so blind, weil meine Hoffnung fährt beim Autofahren schon, hört beim Autofahren schon auf. Ich will auch die riesen Hoffnung von Paulus. Dass wenn ich in so Mistsituationen drin bin, wo ich nicht verändern kann, dass ich dann nicht den Kopf ins Sand stecke, sondern erst richtig aufblühe. Weil mein Glaube nicht von der Situation abhängig ist, weil meine Hoffnung nicht von der Situation abhängig ist, sondern weil meine Hoffnung du bist. Also zeig dir mir Jesus. Und wenn wir das ehrlich und ernst beten, dann wird einiges passieren. Dann wird Jesus uns Sachen aufzeigen, blinde Flecken aufzeigen, wo wir denken, wow, krass. Mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich eigentlich immer gedacht habe, ich bin recht cool mit Jesus unterwegs. Weißt du, so, ich habe IG geleitet, ich war Kleingruppenleiter und unsere Kleingruppe war die best funktionierende Kleingruppe. Also, ist super gewesen, oder? Es sind immer wieder Leute zum Glauben gekommen. Es war wirklich sehr gut gewesen, wie wir unterwegs sind. Und ganz ehrlich, ich hätte das nie so formuliert grundsätzlich, weil ich weiss, das sollte man ja nicht. Aber ich habe mich eigentlich als ein guter Christ gefühlt. Ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht zu viel. Ich habe nicht unbedingt mega Sexprobleme oder sonst irgendwie Sachen. Ich habe einfach so eigentlich recht einen guten Christ. So. Oder? Das, eben, ich hätte es nicht so formuliert, logischerweise. Und dann kommt Jesus, ich habe das wirklich gebeten und gesagt, Jesus, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will, dass die Beziehung mit dir so lebendig ist, dass es nicht nur einfach eine Theorie ist, wo dann irgendwann pff, und komm, habe ich ein Problem, verhebe es nicht mehr. Ich will auch wie der Paulus können Hoffnung haben, auch wenn ich zu unterstunde sitze. Und dann hat mir Jesus ein Bild geschenkt. Und hat gesagt, gell, Michi, so im Glauben unterwegs ist, so wie mit einem Porsche. So, weißt du, so Vollgas auf der Autobahn fahrst. Ich habe ein Bild mitgebracht von meinem Lieblings-Porsche. Ihr kennt es wahrscheinlich, oder? Und dann hat er gesagt, ja, genau, Jesus. Ja, das ist, ja, genau, so bin ich. Ja, das ist super, oder? Und dann hat er mir gesagt, nein, Michi, so wäre es eigentlich. Aber schau, du bist eher so unterwegs. Du kurbelst deinen Glauben selber. Du bist wie der Fred Feuerschein. Du probierst unten dran deinen Wagen, deinen Glaubenswagen, deine Hoffnung selber anzukurbeln. Wenn du jetzt da sitzt und hörst, ich muss noch mehr Hoffnung haben, dann hörst du so. Und ich habe ganz lange mit Christsein so gelebt. Ich muss noch mehr Hoffnung haben. Ich muss noch mehr glauben. Ich muss noch mehr besser sein. Ich muss noch mehr Jugi leiten. Ich muss noch mehr mich investieren in die Gemeinde. Weil dann ist Jesus zufrieden mit mir. Dann sind die Leute zufrieden mit mir. Dann bin ich zufrieden mit mir selber. Und als mir Jesus das Bild gegeben hat, habe ich wie gemerkt, es geht um etwas anderes. Jesus hat eine unglaubliche Sehnsucht, um wirklich echt dein Motor zu sein. Um echt dein Leben führen und leiten. Er ist der, der dir aufzeigen möchte, wo das vielleicht bei dir noch klemmt. Wo du selber noch mehr darfst lernen, dich auf ihn zu verlassen. Noch mehr darfst auf ihn dich berufen. Ich habe mal die Textstelle gelesen aus Jeremia 33,3. Da war ich selber gerade in einer mega Krise, was auch mein Dienst und einfach so mein Pastoren-Dasein anbelangt. Und habe einfach so gemerkt, Mann, Jesus, für was mache ich das eigentlich? Das gibt es dann manchmal so ein bisschen, hast du so Phasen und denkst so, puh, krass, oder? Und dann lese ich Jeremia 33,3 und da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dir antworten. Und dann heißt es so gerne weiter, und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Und denkst, ja, yeah, so cool, oder? Und papp, habe ich wie meine Vorstellung, so muss Jesus sein. So ist er, oder? Ich rufe ihn an, er kommt und dann wird alles gut. Und ich bin dort so in meinem tiefen Kämmerlein gehockt, weißt du, so im Gefängnis. Die Jeremia war ja auch im Gefängnis in dieser Zeit, wo er das geschrieben hat oder wo Gott ihm das gesagt hat, rufe mich an. Und ich so dort gehockt und so, wieso mache ich, was mache ich da überhaupt? Und habe wirklich so innerlich für mich das nachher gebetet und gesagt, Jesus, ich rufe dich an. Und es ist einfach nichts gekommen. Es ist keine Antwort gekommen. Es ist kein grosses und unfassbares und neues gekommen, das ich irgendwie gecheckt habe. Es ist irgendwie einfach so gleich geblieben. Und ich habe gemerkt, als ich dann länger über dem nachgestudiert habe, dass ich ein Bild von Gott habe, dass er eigentlich mein Problemlöser muss sein. Er ist der, der eigentlich dann in Erscheinung kommt, wenn ich nicht mehr weiter kann. Wenn ich merke, dass mein Fred Feuerstein-Karren irgendwie einen Stein vorne dran hat, wo ich nicht drüber fahren kann, dann muss Jesus kommen, mir dort weghelfen, aber sonst bin ich selber am Kurbeln. Und ich habe nachher herausgefunden, einfach in einer persönlichen Zeit, dass eigentlich das grösste Geheimnis bei dem Jeremia 33,3, rufe mich an und ich will dir antworten, das beinhaltet, dass Jesus mit mir in dem Loch unten sitzt. Dass Jesus in dem Moment da ist. Aber wenn ich eine Vorstellung habe von dem, wie ich es machen soll, dann nachher habe ich den Jesus nicht mehr. dann schaue ich nämlich immer auf etwas anderes. Und wenn der Paulus in dem Gefängnis sitzt, in unserem Text, und trotzdem kann Hoffnung haben und trotzdem kann die Entwicklung der Gemeinde im Blick haben und trotzdem kann Gas geben, denn nicht weil er ein mega überflüger Christ ist, sondern weil es ihm gelungen ist, in dem Moment trotzdem Beziehung mit Jesus zu leben. Nicht die Umstände anzuschauen, sondern Jesus anzuschauen. Weil ihm die Begegnung, die er da hatte mit Jesus, als er blind geworden ist, ihm die Augen geöffnet haben. Er hat gemerkt, es geht gar nicht darum, was kann ich alles machen. Er hat mit seinem Willen und Können alles machen, hat er Jesus selber verfolgt und Menschen umgebracht, die an ihn geglaubt haben, die an Jesus geglaubt haben. Etwas, was Paulus bis zum Schluss beschäftigt hat und begleitet hat. Aber er hat in dem Moment gelernt, egal was kommt und was die Umstände sind, Jesus ist bei mir. Und das ist es, was wirklich zählt. Und das ist das, was eben nachher wirklich die Hoffnung ist. Nicht deine Hoffnung musst du ankurbeln. Jesus ist Hoffnung. Und wenn er bei dir ist, hast du Hoffnung. Darum ist die Frage, ist Jesus bei dir echt da? Hast du den Jesus, der bei dir in jeder Minute, jeder Sekunde bei dir ist? Er hat es dir versprochen, dass es ist, wenn du an ihn glaubst. Die Frage ist, welchen Blick hast du? Ich bin letzten Sonntag, also gerade vor einer Woche, in einem Gottesdienst gewesen und durfte eine Predigt haben und nachher habe ich rausgerufen und gesagt, hey, wenn jemand da ist, der wirklich die Beziehung mit Jesus leben will, denn nachher ist Jesus ein kommunizierender Gott. Er wird anfangen mit dir reden. Und wenn du Jesus noch nie gehört hast, reden, wenn du noch nie die Nähe von ihm gespürt hast, dann komm unbedingt nach dem Gottesdienst. Oder bete einfach schon während dem Worship, dass Jesus redet. Dann ist ein junger, 13-jähriger Bursch zu mir gekommen und hat gesagt, Sie? Also ich bin der Michi, mach mich nicht bitte so alt. Also dürfen wir alle du sagen, gell? Ich fühle mich immer sonst so steinalt. Also, aber Sie? Nein, eben nicht. So, okay, du. Ich glaube, Gott hat mit mir geredet. Und sagt, ja, erzähl, mega cool, hey, krass. Und dann hat er mir etwas gesagt und ich dachte, oh nein. Aber irgendwie ist es dann gleich, wir sind ja unter uns, ich kann euch das sagen. Er ist 13 und er hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich muss die heiraten. Das Mädchen heiraten. Und ich dachte, oh nein. Oh Scheibe, Michi, nein, was hast du jetzt wieder rausgelassen, oder? Grossartig Kopf verkünden und so, und er redet mit dir und nachher, oh Jesus, wieso sagst du so ein Zeich? Oder? Und dann habe ich innerlich angefangen, so Sturmbett und gesagt, Jesus, was mache ich jetzt, oder? Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, was sag ich, heirate sie einfach, oder was? Nein, das habe ich sicher nicht gesagt. Nein, hör auf. Nachher sagt er noch, weil Michi gesagt, weißt du, Gott hat gesagt, oder? Das geht nicht. Nein, das würde ich nie machen. Nein, aber ich habe ihn nachher genommen und gesagt, wie prüfst du, ob es Gott war, der mit dir geredet hat? Er sagt, ja, ich würde nie auf den Gedanken kommen, dass es Gott war. Das wäre nie mein Gedanke. Das wär, nein, das muss Gott sein, weil ich würde das nie zu. Nein, das würde ich nie machen, oder? Er sagt, ja, das ist schon mal ein gutes Prüfkriterium. Grundsätzlich sagt Gott Sachen, die wir vielleicht selber uns nicht zutrauen würden oder wo wir herausgefordert sind. Aber was gibt es vielleicht sonst noch für Prüfkriterien? Er hat gesagt, ja, ich bin im Lobpreis gewesen. Das ist eigentlich ein heiliger Moment. Er sagt, ja, das ist ein gutes Prüfkriterium. Super. Aber was machst du denn sonst noch? Die Bibel sagt uns ganz verschiedene Sachen. Dann habe ich ihm noch ein paar Sachen gesagt. Er hat gesagt, schau, grundsätzlich treibt uns das Reden von Jesus immer in seine Arme. Nie von ihm weg. Immer in seine Nähe. Also er zieht uns. Grundsätzlich macht sein Reden uns zu besseren Menschen. Grundsätzlich macht sein Reden etwas mit dem Reich Gottes. Es hat immer etwas damit zu tun, dass wir Reich Gottes bauen. Also wir bauen nicht nur einfach unser eigenes Reich, sondern es geht ums Reich Gottes. Grundsätzlich entsteht die Frucht vom Heiligen Geist. Galater 5,22. Für die, die nicht wissen, was die Frucht vom Heiligen Geist ist. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann war das Gott gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh Scheibe. Ich spüre das. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, Gott war es gewesen, der dir, zu dir geredet hat. Und ich glaube, das war ein heiliger Moment, den du jetzt erlebt hast. Und dann hat er gestrahlt über alle Augen und Ohren Und der ganze Kopf hat angefangen zu strahlen. So richtig herrlich, oder? Und dann haben wir gesagt, aber weißt du, Gott redet nicht einfach einmal. Und wenn jetzt du das Gefühl hast, das ist Gott, der das gesagt hat, bitte gang weiter. Gott wird weiterhin zu dir reden. Und vielleicht bedeutet es ja ganz etwas anderes, als wir jetzt gerade zuerst gedacht haben, dass es bedeutet. Aber auf einmal hat er nachher so wie umgeschwenkt und ich bin so dankbar geworden. Er hat auf einmal umgeschwenkt und gesagt, eigentlich ist es ja gleich, was er gesagt hat. Gott hat geredet. Und plötzlich ist die Freude in ihm gekommen, dass er so einen Beziehungsmoment hatte mit Jesus. Wir haben dann noch eine E-Mail noch austauscht und ich habe auch mit dem Leiter noch geredet, dass er ein bisschen im Griff behalten soll. Was er jetzt genau mit dem Reden von Gott macht, manchmal ist es wirklich crazy. Und ganz ehrlich, vielleicht irgendwie in 20 Jahren oder so kommt er und ich kenne ihn nicht einmal mehr und sagt, hey, weißt du noch, Gott hat mir dazu gesagt, mit 13, mit 22 haben sie den geheiratet. Wer weiß? Wir müssen einfach gescheit umgehen mit dem, was Gott sagt. Oder? Und möglichst Gott weiterhin suchen, eben weil er uns in seine Arme trüllt. Aber der Moment, und den vergesse ich nicht mehr, der ist mir so rein, wie der aufgeleuchtet hat, wie etwas plötzlich angefangen hat, brennen in mir, weil er gecheckt hat, Gott hat zu mir geredet. Und das ist das, was ich dich auch möchte ermutigen. Selbst wenn es manchmal crazy Sachen sind, die nachher kommen. Ich glaube, Gott kommt schon mit dem aus. Wir haben manchmal vielleicht das Problem mit dem, was er sagt. Aber letztendlich, wenn Jesus anfängt, wirklich echt real werden in unserem Leben, dann geht es ab. Dann werden wir Sachen erleben, die ganz krass sind. Und das ist das, wo ich merke, wo dann nachher eben der Porsche ist, wo das wirklich, das ist nachher das, wo abgeht. Ich bin gerade gestern ist Samstag, genau, gestern mit meinem Sohn am Autoräder wechseln gewesen. Ich meine, es kommt wieder der Schnee. Ich habe es im richtigen Zeitpunkt gemacht. Und ich habe eigentlich gewusst, ich wollte die Autoräder wechseln und habe eigentlich wenig Zeit gehabt oder mir wenig Zeit einplanen. Ich muss es vielleicht eher so sagen, weil wenig Zeit hat man nicht. Man plant sich einfach ein bisschen wenig Zeit ein. Und dann redet Jesus zu mir und sagt, nimm deinen Sohn, der Elias, mit und zeig ihm, wie das geht, Autoräder wechseln. Der Elias ist 7. Und ich habe gefunden, hä? Jesus, ich wäre sicher eine halbe Stunde schneller, wenn ich es allein mache. Ich habe dann gefunden, gut, ich mache es jetzt einfach. Jesus, ich mache es, ich gehe mit meinem Sohn Autoräder wechseln. Und dann hat er mir geholfen, Autoräder wechseln. Weißt du, so, Papi, ich kann nicht, kannst du. Dann gut, und dann haben wir das wirklich 5 Monate lang jedes Mal, ich kann es immer noch nicht, kannst du, oder? Und dann haben wir zusammen die Autoräder gewechselt. Irgendwann, so nach 1/4 Stunde von der an, singen, grosser Gott, wir loben dich. Bei uns auf dem Parkplatz. So, dass alle Nachbarn gehört haben. Und er hat einfach gestrahlt. Er hat so eine Freude gehabt und hat einfach angefangen, Gott zu loben. Und in dem Moment, ich bin nur dort gestanden und habe gedacht, wow, Jesus. Das ist mein Herzenswunsch, dass meine Kinder einfach so das lebendige, normale Jesus-Leben leben. Einfach, weil sie Freude haben, wenn sie auch Gott loben. Und es ist doch gleich, was der Nachbar denkt. Ist doch gleich, was für Spaziergänger, die an unserem Auto vorbei spaziert sind, denken, wenn er so, grosser Gott, wir loben. Ich denke, ein bisschen neumodisch hätte es können sein, aber irgendwie ist ihm das einfach in so die Tore hineingekommen, oder? Und ich bin dort gestanden und bin einfach am Staunen und dachte, wow, Jesus, das ist der Motor, das ist der Porsche. Wenn du merkst, wenn das Reden von Jesus nachher wirklich Auswirkungen hat, wenn deine Kinder plötzlich anfangen oder eben deine Verwandten oder Bekannten plötzlich anfangen, Sachen zu erfassen, zu erleben, weil du einfach die lebendige Beziehung lebst. Und wenn wir das machen, dann kommt eine Hoffnung in dir raus. Weil Jesus ist die Hoffnung. Dann strahlst du die Hoffnung aus, für andere auch. Nicht nur für dich selber. Ihr habt ein ganz cooles Licht. Immer auf Hoffnung kommt das Licht. Das Zweite, was wir von Paulus lernen können, wieso dass er so Hoffnung hat oder was ihn so hoffnungsvoll gemacht hat. Und das dürfen wir natürlich schon auch nicht irgendwo unter den Schemel wischen. Der Paulus ist im Einsatz gestanden. Der Paulus ist in einer Funktion gestanden. Er war berufen. Er war von Gott eingesetzt, um Gemeinden zu pushen, zu motivieren, zu gründen. Und selbst wenn du mal einen Moment hast, wenn du von Gott eingesetzt bist und einen Moment hast, wo du einfach nicht mehr magst, dann kommt das Telefon und der andere sagt dir, hey Michi, ich habe gerade ein Problem. Und weißt du, irgendwie geht es mir gerade voll schlecht. Und eigentlich geht es dir auch schlecht, aber dann fährst du auch demotivieren. Und indem du dich motivierst, merkst du, hey, ich sage jetzt eigentlich alles zu mir selber. Und dann merkst du so, danke, dass du mir angerufen hast. Und dann so, hä, wieso? So, ja, weißt, mir ist gerade auch nicht so gut gegangen. Und jetzt habe ich dich nicht motiviert, jetzt bin ich selber wieder motiviert. Ah, cool, oder? Aber das wirst du nicht erleben, wenn du dich nicht brauchen lässt. Der Paulus hat sich eingesetzt. Und auch wenn er im Gefängnis war, er hat sich für die Gemeinde weiterhin eingesetzt, er hat sich für die Gemeinde verantwortlich gefühlt. Und das ist wichtig. Du bist nicht einfach nur Christ. Du bist nicht einfach nur, das ist gut, Christ. Sondern du bist von Gott berufen. Berufen, Hoffnungsträger zu sein für die Welt, für dein Umfeld. Du sollst den Menschen Hoffnung bringen. Das ist deine Berufung. Du bist berufen dazu, um in die Gemeinde zu investieren, um dabei zu sein, um ein wichtiger Teil zu sein, um deine Fähigkeit zu investieren, dass das Reich Gottes gebaut werden kann. Und wenn wir uns in diese Berufung hineinnehmen lassen, dann werden wir auch dort eine Wellenbewegung haben und es wird nicht immer alles so laufen, wie wir es gerne hätten. Und es wird auch nicht immer alles nur rosig sein und man kann nicht immer beim Worship nachher einfach denken, oh, mir geht es so gut, sondern man muss sich manchmal auch überwinden. Und plötzlich geht es einem wieder besser. Plötzlich kommt die Freude wieder führen. Darum, hey, wenn du noch nie nicht mitschaffst in der Gemeinde, jetzt haben wir so coole Räumlichkeiten, ich bin sicher, es gibt auch genug zu tun, bis einfach extrem, extrem mühsam und nervig und gang auf alle zu und sage, ich will mitschaffen. Erwarte nicht, dass die Leute zu dir kommen und fragen, hey, würdest du vielleicht noch gern, weisst du, unter Umständen hätten wir noch ein Töpfchen für dich und so. Nein, bist eklig. Und sag, Gott hat mich berufen und ich will mitschaffen. Punkt. Wo gibt es einen Job? Hä? Der Michi hat gesagt, ja, genau so, nein. Und der Stefan redet noch mit mir. Nein, hey, wir sind herausgefordert, Matthäus 6, 33, als erstes sollen wir nach dem Reich Gottes trachten. Und dann wird uns alles andere zufallen. Und das heisst, auch Hoffnung wird uns zufallen. Es ist kein Zufall, ob du Hoffnung hast. Hoffnung wird dir zufallen, wenn du dich investierst. Wenn du deine Fähigkeit und Begabungen investierst. Das sehen wir wie im Paulus. Der Paulus ist uns als Vorbild vorausgegangen. Nicht, dass wir da hocken und theoretisch wüssten, wie es geht. Er ist uns vorausgegangen, dass wir ihm nachfolgen. Dass wir es so machen, wie er es gemacht hat. Also investieren wir uns und sind gehorsam und gehen da Gott hinein an. Ich hoffe es und wünsche es niemandem, dass er im Gefängnis hockt. Aber ich hoffe es und wünsche es jedem, dass wir immer wieder so die Auf- und Abs erleben, wo es uns nicht nur gut geht, aber man merkt, genau in diesen Situationen ist es so kraftvoll zu glauben. In diesen Situationen ist es so kraftvoll, trotzdem Hoffnung zu haben. Weil genau dort werden die Leute auf uns schauen und denken, jetzt wo ist der Unterschied, wenn es dem schlecht geht? Und dann merken sie, boah, der hat Hoffnung, krass. Aber nicht, weil du selber, gell, Fred Feuerstein, sondern weil du echt mit dem Jesus in dem Loch hineinhockst. Und er dir wirklich Hoffnung gibt. Und weil du herausgefordert bist, dich zu investieren, trotzdem, wie es dir geht. Hey, ich hatte schon so viel Streit mit meiner Frau. Und werde wahrscheinlich auch noch ein paar haben, nehme ich jetzt einfach mal an. Weil meine Frau ist keine einfache. Nein. Nein, das habe ich nicht so gesagt. Ist ja immer logisch, dass es aus meiner Perspektive das immer so ist, aus ihrer Perspektive ist es anders. Aber hey, weil ich weiss, ich gehe wieder predigen. Kann ich nicht einfach irgendwie wegfahren und denken, ich mache das irgendwann dann einmal und dann vergesse ich es. Weil ich weiß, ich stand auf der Bühne und ich predige und ich will das Wort Gottes noch mehr verstehen und auch weiterbringen. Ich will Hoffnung verstreuen, ich will motivieren. Also ich muss das jetzt klären. Und dann gehe ich an mich so, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich schon wieder der, der geht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der, der den ersten Schritt machen muss. Was ja auch immer beide haben. Oder? Ich habe immer beide das Gefühl, sie sind die, die den ersten Schritt machen. Und dann gehe ich und nachher sage, oh Schatz, ich vergib dir im Fall. Nein. Das sage ich nie. Nein, das sage ich wirklich nie. Sondern ich sage, hey Schatz, es tut mir mega leid. Ja, wieder völlig, das ist einfach wieder so voll kacke gewesen. Und manchmal braucht es nachher nicht mal viel Wort. Es braucht einfach so das Aufeinander wieder zugehen. Und dann kann ich mich so richtig wieder Vollgas geben. Wie viele Mal hätte ich das nicht gemacht, wenn es nach mir gegangen wäre? Wenn ich nicht im Dienst wäre, wenn ich nicht mich für das Reich Gottes investieren. Ich glaube, das ist darum ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen von Paulus. Und das Dritte, was wir noch lernen von Paulus, ist, er hat gewusst, woanders er geht. Er hat gewusst, er ist nicht hier auf dieser Welt daheim. Sein daheim ist im Himmel. Sein Zuhause ist in der Ewigkeit. Und das hat mich persönlich in der Vorbereitung recht herausgefordert, weil das hat ein Hoffnungs... schon wieder Hoffnung. He? Das hat einen Hoffnungsfaktor. Wenn meine Hoffnung nicht das Irdische da ist, sondern meine Hoffnung Jesus selber ist, der ewig ist, und ich weiß, mit ihm werde ich mal in meiner Heimat im Himmel sein. Boah, was habe ich denn noch Angst? Von was lasse ich mich denn noch bremsen? Dann würde ich mich herausfordern lassen. Und ich habe mich gerade konkret in dieser Woche mega herausfordern lassen. Ich bin bei uns, wir sind eben jetzt eine Woche, ein Jahr gezügelt, wir wohnen in einem neuen Dorf, kennen die Nachbarn, die wissen alle, dass ich Pfarrer bin. Für das haben meine Kinder gesorgt. Aber das ist auch okay, das ist super. Aber dann habe ich plötzlich aufs Herz bekommen und jetzt hat mir gesagt, in der Stille, und zwar schon ein bisschen länger, da muss ich jetzt auch vielleicht ehrlicherweise auch zugestehen, ich bin mit dem schon etwa 3 Wochen rumgesprungen und habe gefunden, also ist einfach... Und dann habe ich die Predigt vorbereitet und gemerkt, hey, meine Heimat ist der Himmel. Was habe ich Angst vor meinem Nachbarn? Und weißt du, und eigentlich das Reden von Jesus war noch relativ einfach. Er hat gesagt, geh zu dem Silvan und sag, ich will mit dir ein Bier trinken. Und bist ready, um eine Freundschaft anfangen mit ihm. Eigentlich mega simpel. Aber ich habe mich so umgeknarzt und gefunden, ja, ich weiß nicht, und so habe ich dann Zeit und keine Ahnung. Und dann habe ich das wirklich den Freitagabend gemacht. Bin sogar in seine Bude reingelaufen, der hat eine Schreinerei dort, bin in seine Bude reingelaufen, er ist in meinem Alter. Bin an und gesagt, hey Silvan, sollen wir noch ein Bierchen trinken heute Abend? Und dann hat er gesagt, ja komm, ich lade dich gerade ein. Also quasi zu sich in die Bude, oder? Ich sagte, ja, ich gehe noch schnell mit meinen Kindern, habe mit dem Turnverein und Schwimmen und so Zeugs, aber ich komme nachher. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann haben wir da so ein bisschen geschreinert und so, also ich kann nicht schreinern, aber so ein bisschen die gleiche tun. Und plötzlich fängt er an erzählen von seinem Leben, von seiner riesen Not, die er hat. Er fängt an erzählen, dass er keine Freunde hat. Und ich merke so, wow, zum Glück habe ich länger gewartet. Zum Glück bin ich gegangen. Und wisst ihr, für mich ist das noch eine Bestätigung. Jesus hat mir gesagt, und bis in meinem Freund, oder bis bereit, bis ready, dass Freundschaft entstehen. Und er sagt mir im ersten Gespräch, sagt er mir, ich habe keine Freunde. Das war für mich kein Zufall gewesen. Und ich habe gemerkt, ich will noch viel mutiger sein. Ich will wissen, dass ich muss keine Angst auf dieser Welt, weil ich gehöre in die Ewigkeit. Das ist mein Zuhause. Da bin ich zu Besuch. Und ich möchte möglichst viel Hoffnung in die Welt hineinbringen. Und mich nicht von der Angst zurücknehmen lassen. Und genauso wie der Paulus sich nicht zurückgenommen hat, nur weil er im Gefängnis war, will ich auch nicht meine Umstände dafür verantwortlich machen, dass ich es nicht mache. Sondern ich will gehen und Hoffnung bringen. Und vielleicht ganz kurz, was für mich so ein bisschen der Schlüssel geworden ist, und dann bin ich beim Schluss, der Schlüssel, das ist die Geschichte vom Lazarus. Der Lazarus, ich habe den Typ immer so ein bisschen crazy gefunden. Ich meine, das müssen wir uns mal so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen. Der Lazarus ist da, sterbenskrank, liegt auf seinem Bett. Es geht ihm wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also todkrank. Und in dem Moment denkt er, ja, jetzt hätte ich eigentlich gerne meinen Freund Jesus noch bei mir, so quasi zum Sterben, oder vielleicht macht er mich noch gesund, aber sicher zum Sterben. Dann schickt er seine 2 Schwestern zu Jesus und sagt, hey, holen wir meinen Jesus, meinen Freund. Das heisst in dem Text, dass es sein Freund war, Johannes 11, können Sie es nachlesen. Und dann gehen die 2 Schwestern zu Jesus und sagen, hey Jesus, der Lazarus ist krank, du musst unbedingt schnell kommen. Und Jesus sagt so, nein, ich komme dann ein bisschen später. So ein bisschen später, wenn er dann tot ist. Weil der Lazarus ist auch nicht, dass Jesus bei ihm war, ist gestorben. Und dann ist er endlich in der Ewigkeit, oder? Wo wir jetzt gerade davon haben, das ist sein Teil. Er ist endlich dort. Und er sagt, niemand mehr will von dort weg. Das ist der Hammerort. Er hatte einen blöden Übergang gehabt, so, wo er vielleicht die Sachen noch nicht verstanden hat, aber jetzt ist er endlich am Ziel. Jetzt hat er es geschafft. Und was macht jetzt Jesus? So, jetzt gehen wir den Lazarus besuchen und wecken ihn wieder. Und dann geht er und holt den Lazarus wieder von dem wunderbaren Ort zurück auf das Erdliche da. Oder? Und dann holt er ihn zum Grab aus, oder? Komm raus, Lazarus, er ist da eingewickelt in die Totentücher und er sagt, und jetzt nehmen wir ihm die Totentücher ab. Ja, wie ist ein Toter unter den Totentüchern? Ziemlich nackt. Dann steht der von versammelten Mannschaft nackt da. Die sind ja alle rundherum gestanden, haben ja alle zugeschaut. Und dann denke ich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech gefragt, aber so, wer braucht so einen Freund wie Jesus? Wo so ein Zeich mit einem macht. Oder? Ist jetzt ein bisschen blöd gefragt und natürlich auch ein bisschen einseitig gefragt. Jesus hat sich natürlich erklärt in dem Johannes 11. Jesus hat das gemacht, damit die anderen durch die Geschichte mit dem Lazarus Glauben lernen. Dass ihren Glauben gestärkt wird. Aber dann fragen wir die Frage, wieso kann der Lazarus das? Ich meine, klar, man kann sagen, er ist krank, sie hat gar keine andere Wahl gehabt. Aber wieso passiert das vielleicht auch mit uns? Weil man ja irgendwo immer wieder betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Frage ist nicht, was ich muss Jesus für mich tun, weil ich bin sein Freund. Sondern die Situation ist die, dass man einfach dürfen sagen, Jesus, ich bin dein Freund, mach mit mir, was deinem Reich dient. Und wenn wir das checken, dass es nicht um mich geht, dann verstehen wir auch plötzlich, wieso Paulus so eine Kraft entwickelt hat, obwohl er eigentlich im Gefängnis war. Obwohl er eigentlich keine Hoffnung mehr hätte dürfen haben, hat er Hoffnung gehabt, weil er gewusst hat, ich bin einfach in den Händen von meinem Vater. Ich bin in den Händen von Jesus und er macht mit mir, dass andere Menschen glauben, dass andere Menschen Hoffnung bekommen. Er geht mit mir weiter und baut sein Reich, weil mein Zuhause ist im Himmel. Es kommt gar nicht auf die Welt drauf an. Und wenn du merkst, dass du da noch Potenzial nach oben hast, wenn du merkst, dass deine Jesus-Beziehung vielleicht noch ein bisschen lebendiger werden darf, oder wenn du merkst, dass du dich noch mehr möchtest brauchen lassen oder dich brauchen, überhaupt möchtest brauchen lassen mit deinen Fähigkeiten und Begabungen, und wenn du merkst, ich möchte noch mehr im Bewusstsein leben, dass mein Zuhause im Himmel ist, dann lade ich dich jetzt ein, um mit mir für das zu beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für so unglaubliche Geschichten wie die von Paulus. Für das Vorbild, das du uns gegeben hast, dass wir davon lernen dürfen. Und ich wünsche, ja, wirklich für uns alle, dass wir noch mehr erfüllt sein mit deiner Hoffnung. Jesus, dass wir noch mehr erfüllt sein mit dir, weil du bist die Hoffnung. Schenk du uns, dass wir da in dem hinein wachsen dürfen, dass unsere Beziehung zu dir immer lebendiger werden, immer tiefer werden und dass wir immer mehr verstehen, wie du funktionierst. Was du für unser Leben geplant hast. Und öffne du einfach unseren Horizont. Spreng du die Vorstellungen, die wir von dir haben, die manchmal so kleindenkend sind. Jesus, ich bitte dich auch, dass du denen nachgehst, wo du angetüpft hast, die sich investieren sollen, noch mehr sollen investieren. Dass sie den Mut bekommen, um einfach da auch auf die Leitung zuzugehen und sich zur Verfügung zu stellen. Danke dir, Jesus, dass du auch uns immer wieder herausforderst und dass du auch gesagt hast, wir sollen das beten, nicht mit unserem Willen, sondern dein Wille soll geschehen. Und Jesus, ich möchte mit dir zur Verfügung stellen. Bau du mit mir dein Reich. Und ich danke dir so viel mal, dass meine Heimat im Himmel sein darf. Und dass ich mit dieser Gewissheit einfach auch in dem Jetzt leben und darf wissen, ich werde einmal bei dir sein und ich freue mich so fest auf das. Und schenk du mir, dass ich darum nicht muss ängstlich sein oder mich muss abhalten lassen von etwas, was du mir sagst. Amen.